Deutschkenntnissen oder allein die aufgefundenen Papiere müssen ja geprüft werden. Ja? Man nahm ja alles, was Papier war, den Leuten ab. Ja? Befehle oder Soldbücher oder so. Mensch, also das Neueste, was ich gelesen habe, ich habe mich immer gefragt, was hat diese berühmte Abwehreinheit gemacht, wo Canaris der letzte Chef war, für wirtschaftliche Kriegsführung in Eiche bei Potsdam. Canaris hatte ja da große Vorgänger, Konteradmiral Groß und wie die alle hießen, die waren Chef des Amtes für wirtschaftliche Kriegsführung. Und als Canaris in Verschissenheit geriet, ja, war er zuerst auf Ehrenhaft hier in Burg Lauenstein und war dann noch für ein paar Wochen Kommandeur dieses Amtes für, also Amtschef, das Amt für
Ja,
Wirtschaft.
Eiche, da in bei Potsdam.
Bitte?
Potsdam.
Bei Potsdam, in Eiche, bei Potsdam, ja. Was hat dieses Amt gemacht? Das habe ich jetzt erst gelesen. Dieses Amt hatte die fantastische Idee, also es war eigentlich Gehlen, der die Idee hatte, sagenhafte Idee. Er ließ sich melden von allen eroberten Waffen, vor allem Panzer und Artillerie, aber eben auch, was es so alles gab, ja, die Fabriknummern. Und aus der Statistik der eroberten Waffen und dem Zeitpunkt der Eroberung der Waffe, ist das frisch an die Front gekommen oder sind es alte Waffen, gebrauchte oder so, ja, hat der herausgerechnet die Fabrikationskapazität der Sowjetunion aus den eingestanzten Fabriknummern in den Waffen. Wenn man nur genügend Meldungen kriegt, nicht wahr, und welche mit ungefähr gleichen Nummern aus
Ja,
Serien, ja,
okay, kann man mit Statistik.
das hat das Amt unter anderem eine Riesenstatistik mit Lochkarten geführt, ja, mit den eroberten Waffen, nicht wahr?
Sagt dir der Begriff was, Chef TLR? Chef TLR.
Nee, im Moment nicht.
Das ist technische Luftrüstung,
Ja.
war. Vom Original her war das eine Abteilung, die zu Speer gehörte.
Ja.
Und ich habe die komplette Kriegstagebücher 4. Dezember 44 bis 4. April 45. Das ist vom höchsten Interesse, weil dort die Wirtschaft von Deutschland aus gesehen, Waffen, auch Kriegslage und die angebliche feindliche Produktionskapazitäten beschriftet sind, ist bei mir auf dem Web. Ich werde dir, dein Sohn, das zuschicken, da kann er das abdrucken.
Ach nee, komm. Wenn ich was wissen will, frage
Das
ich
ist
dich.
schon interessant, weil dann sieht man die Produktion, wie viel man hat, wie lange es nach dem irgendwelchem Bombardement, wie lange es dauern wird, wann, wie, was, wo. Da wurden Zahlen angegeben, dass die Produktion in Amerika zum Beispiel 90.000 Flugzeugen waren. Die haben, wenn man das so liest, besser gewusst, was beim Feind los ist, als die Amerikaner gewusst haben bei Saddam Hussein in
Ja. Naja,
2003.
wissen wir ja.
Viel besser. Aber das ist interessant, das zu lesen.
Ja.
Die Vorräte an Kraftstoff, was man manipuliert hat, um von einem bestimmten Kraftstoffsorte einen höheren Kraftstoffsorte zu machen, wie man Öl was ja Schmieröl ist ja eine wichtige Gegebenheit, wie man das wieder regeneriert hat. Und ich habe weggelassen, Proben mit Bomben, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber die technische Daten, was, wo, Heidebreck, Brüxen, Pülitz oder wie heißt das da bei Stettin und all diesen verschiedenen synthetische Kraftstoffproduktionsstätten, wie viel gelagert war, wie die Produktion ist, wie der Ausfall war. Perlen.
Also wie gesagt, das war aber direkte Unterlagen von diesem Amt für wirtschaftliche Kriegsführung hast du nicht.
Nee. Ich habe mich
noch nicht bemüht.
Nee, noch nicht bemüht. Nee, noch nicht bemüht.
Aber wir waren abgewichen. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben?
Du erzähltest ja von dem Amt in Potsdam-Eiche.
Na gut, das war dieses Amt, ja.
Ja. Ökonomische Kriegsführung.
Das ist noch nicht, nee. Es ist, einige sagen, sie sind noch nicht auf. Ja, es gibt, ich habe 4 oder 5 Bücher über das, was die Alliierten nach dem Krieg uns an wissenschaftlichen abgenommen haben. Von Patenten bis zu den
Hießen die nicht SBB? SBB, glaube ich. Das waren die statistischen Bücher, die man nach dem Kriege evolviert hat, was die Resultate waren von dem Bombardements, deutsche Leistung war. Da gibt es hochinteressante Sachen. Ich habe eine englische Studie aus 1960 so ungefähr, wo nach dem Krieg Speer vernommen wurde in England und ihm wurde gefragt, wie im Kriegsfall man die Effektivität von dem Bombardements messen konnte. Weißt du, wie die das gemacht haben? Die haben einfach den Stromverbrauch.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen.
Ja, weil privat gab es ja fast keinen Strom. Und wenn da zum Beispiel, wenn da nur nach einer Woche ein Stromverbrauch Rückfall war von so viel Prozent, da wusste man auch, Industrie war so viel Prozent ausgefallen.
Ja. Sicher. Das ist. Hast du noch Fragen aufgeschrieben?
Ja.
Weil man zu lange hier oben sitzen.
Ja, ich habe ja nicht so viele Fragen. Ja, dann wird in den Berichten auch noch meines Erachtens vor der Übernahme vom Reichssicherheitshauptamt über Senior geredet. Hiob an Senior. Und auch mal Hiob an Minister. Senior, konnte das Canaris gewesen sein? Dürfte so auf der Ebene vielleicht schon sein. Und auch Minister. Was habe ich denn weiter noch? Wir haben schon einiges besprochen. Das war es eigentlich. Und was mich auch gewundert hat, dass es auch angeblich ein K.O. Schweden gegeben hat.
Ein?
K.O. Schweden.
Ja.
Habe ich nicht gewusst.
Habe ich mitgefunkt.
Und was interessant ist, du erwähnst in deiner Schrift, dass du dich noch erinnern konntest an ein Codebuch Rebecca. Ja. Und du zitierst auch noch einige Sachen davon. In den Vernehmungen von Eppler beschreibt der eine Passage, als ob das ein Buchtitel ist. Aber das passt schon ziemlich genau zu, was du zitiertest da in deiner Schrift. Also das passt schon.
Also dieses K.O. Schweden, ja?
Ja.
Die war es, an den Funkspruch erinnere ich mich noch genau, ja. Hm? dass sie um Rat bitten, ja?
Ja.
Was sie dem, also in Schweden gab es so eine Art Presserat, ja, für die Presse, wo die Regierung die Presse und so weiter unterrichtete, ja. Und in Schweden war niedergegangen, ja.
Eine V2.
Ja, der Funkflug, um den handelt sich um die, ja.
Ja.
Um die V2. Also, da war natürlich wie üblich Reporter eher da, wie der schwedische Staatssicherheitsdienst.
Und dann später die Engländer.
Ja, gut, nee. Erst kam man nur, es wird diskutiert in schwedischen Pressekreisen, ja.
Ja.
Die Frage an uns in Stahnsdorf.
Ja.
An dem Tag war ich eben nur gerade an Otto, ja.
Ja.
Nee, Otto ist auch so. Wie hieß die Schweden?
Oh, warte mal.
Ich hab's unten, mein Bruder hat's.
Ja, ich hab's auch in meiner Liste stehen.
Ja, ja. Irgendwo in meinem Buch drin.
Es muss irgendwie mit S gewesen sein. Fast sicher.
In meinem Buch drin ist doch das Netz von.
Du hast es ja
vom
beschrieben.
Norden drin, das hat mein Bruder beschrieben.
Ja, ja, ja.
Und die hat eine Verpuffung von Otto.
Ich hab's in meiner Liste.
Schweden, ja.
Es ist in meiner
Liste. Also, jedenfalls, von da ging mehrere. Nach Hamburg, nach Stahnsdorf, ja. Nach Oslo, die Nachbarn, die waren untereinander vernetzt, die KOs, ja, um auch Quernachrichten durchzugeben. Ja. Oder ersatzweise, wenn es andere nicht funktioniert hat, als Ersatzfunklinie. Ja. Also jedenfalls kam ein Funkspruch an dem Abend, dass die KO Schweden um Hilfe bittet, was sie antworten soll, ja, zu dem, was da diskutiert wird. Es soll am nächsten Tag veröffentlicht werden, Bilder von niedergegangenen Raketen.
Ja.
In Schweden sei sowieso schon vorher drüber diskutiert worden, man hat welche drüber fliegen sehen, ja.
Ja.
Aber als mal eine unten war, das war dann der Beweis, so
ja.
Kegelspitze oder was weiß ich.
Ich sehe das Motor Bild noch vor mir. Mit dem Motor, ja. Brennkammer.
Was sie antworten sollen, ja? Der Presseattaché von der schwedischen Botschaft.
Delegation oder Botschaft, ja.
Der hat natürlich den K.O.-Chef gefragt, ja? Frage mal, er weiß nichts davon, dass es Raketen gibt, so ungefähr.
Ja.
Also ich kenne nur den Funkspruch mit der Anfrage.
Ja.
Naja, und dann ist es später ja...
Die Antwort wird vermutlich über einen anderen Weg gegeben worden sein.
Eine Antwort gegeben worden sein. Vor allem, es waren dann ja auch Leute, die den Londoner Rundfunk mit abgehört haben. Die haben das ja da verbreitet, ja. Also ich habe schon... die Anfrage erst verstanden, als mir jemand anders erklärt hatte, was das die Frage bedeutet. Ja? In Deutschland werden Raketen gebaut, die über der Ostsee. Ja?
Ja.
Interessanterweise war es ja keine V2, die von Peenemünde aus Versuchsstart war, sondern von dem neuen SS-Schießplatz.
Ach, da in Polen?
In Polen, ja.
Ja, Bol, ich weiß es
nicht. Ja, von da ist die...
Aber das war im Grunde ein Glück bei einem Unglück von deutschen Gesichtspunkt gesehen. Das Ding hatte einen Empfänger an Bord. Und die Engländer haben sehr viel Energie reingesteckt, nachdem die V2 operativ wurde, um das zu stören.
Ja.
Die haben sehr viel Energie da, aber die Dinger wurden gar nicht gesteuert. Das waren ja ballistische Vorkehrungen. Dann habe ich noch eine Frage, was mich auch interessiert. Nochmal kommen wir zurück über Salam, nicht nur Wido.
Ja.
Wido war Wittlow von Griesheim, der eine Zeit lang auch die Funkstelle einen Meldekopf hatte in Tripolis. Mhm. Der ist dann letztendlich Ein paar Tage vor der Kapitulation in Tunis, in einem Flugzeug von Kesselring, ist er rausgeflogen worden. Mhm. Und es gibt einen amerikanischen, so in der Serie von Tycom, eine Vernehmung von Seiler. Und Seiler beschreibt so die Sachen von der Abwehrseite und beschreibt auch Vido. Mhm. Und in der Vido kommt dann wieder vor von Steffen. Aber man kann sehen, dass er nicht alles weiß.
Ja, ja.
Und über von Steffen, der schreibt ja auch, dass er Freiherr von Steffen hieß. Und dass der, und das habe ich auch schon anderswo gelesen, dass der in Eppler, dass der beim Fremdenlegion von Steffen, Hans von Steffen,
ja, ich weiß, war, wie meinst,
ja, ja. War beim Fremdenlegion.
Beim wem?
Fremdenlegion.
Das wusste vorher, ich, ja. Habe ich das noch nicht gehört.
Und deswegen war er eigentlich persona non grata bei der Wehrmacht und hat sich dann später, ist er dann auf diese spezielle, ist er dann gekommen. Da wurde gesagt, dass Widlo es in die Wege geleitet hat, dass, oder Vido, dass Hans von Steffen eigentlich dort zurückgezogen wurde, aber das sagte Seiler. Jetzt muss ich noch herausfinden, ob wir über von Griesheim irgendwie etwas in England finden. Weil das wäre im Grunde interessant, weil mich reizt doch diese Salam-Geschichten. Ja. Was wir jetzt wissen, das ist sehr viel über Eppler.
Ja, nur frage ich mich, wieso hat der, wenn er verschissen hatte, der von Stetten, ja? Hm? Dann trotzdem bis zum Feldwebel gebracht? Oder
ja, der Rittmeister. Nee, der war Wachtmeister.
Wachtmeister, ja.
Ja, der ist bei der Abwehr dann vermutlich über Brandenburg.
Ja, aber das kann doch nur in dem wirklich echten Kriegsdienst leisten.
Ja, ja. Aber vermutlich schon etwas vorher. Aber der ist dann nicht im normalen Wehrmachtsdienst gewesen, war schon im Ersten Weltkrieg ausgebildet. Und ist dann beim Brandenburg gewesen. Das schreibt er auch selbst. Und er schreibt, dass er dann, nachdem er die ersten der ersten Fahrt von Jallow aus, haben die doch den verkehrten Weg genommen, sind dann über die Sanddüne festgelaufen, sind zurückgekommen und dann hat er Herzbeschwerden bekommen. Und
ja, ja.
Aber das ist, was Seiler schreibt, ist ein bisschen anders. Also ich möchte mal was mehr wissen, weil das ist doch eine wunderschöne Geschichte. Man sieht auch in den englischen Unterlagen, dass dann wird beschrieben, dass die haben ja voll mitgearbeitet und die haben durch deren Angaben haben die fünfte Kolonne, ägyptische Kolonne der fünften, das nennt man doch die fünften Kolonne, hat man vorbeugen können. Und naja. Vielleicht schreiben wir nicht drin.
Das habe ich unten, das müssen wir unten besprechen. Neue Anfragen. Das habe ich davon, dass du das ins Internet gestellt hast, ja?
Ja.
Das war nun nicht gerade die beste Idee, was mein Lebensende betrifft.
Na, also,
Anrufe und Briefe, komm.
Das ist
gut, ist gut. Ich habe dir jetzt schon von dem erzählt, Dr. Altenhöhner, ja? Der ist stolz, dass er in den Akten gefunden hat, vom Auswärtigen Amt, ja, den Fall Teheran, unserem Mann in Teheran, ja, unserem Funker, den ich kannte. Und der behauptet nun, dass dieser Mann Kuhn hieß, ja. Ich kann ihn im Moment nicht, der ist in Amerika jetzt auf Dienstreise, der Herr Dr. Altenhöhner schreibt sein nächstes Kapitel über die Salzburger Tagung, ja,
ja, ja,
der Abwehr. Und er ist stolz darauf, nicht wahr? Ich habe auf seinen Anrufbeantworter gesprochen. Er soll das so nicht weiterverfolgen. Der ist einer Legende aufgesessen. Der Mann, den wir hingeschickt haben, aus Stahnsdorf, der hieß Don, war Unteroffizier. Ich sehe es noch heute vor mir, um bei uns, neben dem Konstruktionsbüro, war das Lager der fertigen Agenten, der gebauten Agentenfunkgeräte. Der Verwalter des Lagers war ein Funkamateur namens Müller, der schon vor dem Krieg auch Lizenz hatte, ja? Ein Berliner, ja? Den man auch zu, so wie mich und andere zu Kriegsanfang geholt hatte, Funkamateure, wie Stahnsdorf wurde ja aus 5 Angestellten plötzlich eine Dienststelle mit Soldaten aufgefüllt, die man aus der Truppe rausholte. Wo gibt es noch Funkamateure, ja? Zu der Zeit noch, als ich hinkam, 1940, ja, war die Hälfte echte Funkamateure.
Ja.
Viele mit Lizenz. Wie gesagt, von Werner...
Ja, nein, rede ruhig weiter. Ja, das läuft.
Werner von Diefenbach und wie die berühmten Leute, ja. Ja. Viele wirklich gute, ältere Leute, ja. So wie mein Freund, wo ich vorhin sagte, den DL1BN da, ja.
Der Leder, oder?
Der Helmut Leder und so weiter, die kamen alle auf die... Oder mein Bruder. Also jedenfalls, in dem Lager waren die Agentenfunkgeräte, die dann abgegeben wurden, abgeholt wurden, ja, mit Kurieren. Irgendeine Abwehrstelle setzt irgendwo ein Agent ein, ja, forderte bei uns das und das, und das Gerät an. Gerätetyp, ja. Hängt ja vom Einsatz an, mit Steckdose, ohne Steckdose, wohin, wie, und so weiter, welche Quarze. Wir haben da, entweder hat dieser Funkmeldekopf selber die künftigen Frequenzen erst mal ein paar Wochen vor dem Einsatz überwacht, damit wir den armen Hunden nicht einen Quarz mitgeben auf dem Pressesender oder auf, und so weiter, ja. Also jedenfalls, die Geräte wurden bereitgestellt. Und dann stand vorm Eingang dieses Lagers ein Koffer, ein normaler Koffer. Das war die Tür bei uns um, Konstruktionsbüro, Lager. Und daneben das Büro von dem Unteroffizier Müller, der den Lagerverwalter da machte. Der musste genau Buch führen. Das war ja der Mann, den sie dann beinahe dran gekriegt hätten, wenn nicht mal gebrannt hätte in Stahnsdorf.
Ja? Ach ja, mit diesem...
Wegen der Fehlbestände, ja, die da an D-Röhren waren, weil jeder von uns sich einen kleinen Kofferempfänger baute und lauter Scheiß. Stand ein Koffer, normaler Koffer. Und einer von unseren braunen Koffern wurde dann dahingestellt. Das passierte alle paar Tage. Die wurden abgeholt, solche Koffer, für Leute, die zu einer K.O. versetzt wurden. Die wurden zum Auswärtigen Amt gefahren, wurden dann dort plombiert, so mit so einem Strick drumherum und eine Plombe und so, als Diplomatengepäck, ja. Die haben ihren privaten Koffer und ihren Agentenfunkkoffer, ja, dann in dem Land gekriegt, wo sie hingeflogen sind.
Ja. Das sind doch nicht die Expeditionen da mit diesem Volkswagen-Kübel oder Volkswagen, da waren es doch Volkswagen. Da gab es eine Expedition von zwei Volkswagen, die nach Richtung Teheran gefahren sind oder auch Pakistan. Afghanistan.
Unser Mann, ja, der ist noch über Russland nach.
Über Russland, oh nee, dann ist es nicht die.
Dessen Koffer wurden in Stahnsdorf abgeholt, zum Auswärtigen Amt gebracht, ja, wurden dort wieder abgeholt und von uns dann. Ich weiß nicht wohin, ob das mit der Post oder mit was das geht, aber eben als Diplomatengepäck, wenn es nicht untersucht wird, dort in der Botschaft solche kofferweise Sachen, ja. Also jedenfalls dieser Dorn, wir haben den beneidet. Oh, nach Teheran, machen wir woanders hin, ja, was ganz Neues. Und der war eigentlich gedacht als Relaisfunkstelle für Indien.
Ich mache mal eine kurze Pause. Einen Moment, Pause.
So. Gib mal das Ding her, was da runtergefallen ist. Das fällt ja immer runter. Gib mal her.
Okay.
Das ist ja nur zum Schutz. So. Also, Teheran war eigentlich gedacht als einen Funkmeldekopf für Sachen Richtung Afghanistan.
Ja.
Das war die Zusammenarbeit mit Subhas Chandra Bose, dem Nachfolger von Gandhi als Präsident des Nationalkongresses in Kongresspartei in
aus Burma.
Delhi, ja.
Ja, Burma.
Ja, und ja. Andererseits war es gedacht, die Gebiete von Teheran aus, der Nahe Osten, für den deutschen Militärgouverneur, wie hieß denn der General? Felmy. General der Flieger Felmy. Ja. War ja ernannt worden zum Militärgouverneur der eigentlich uns gehörten französischen Gebiete am Euphrat, Tigris.
Ja.
Wir hatten ja durch den gewonnenen Feldzug gegen Frankreich, ja.
Ja, auch die Fischi.
Wir hatten sie nicht gerade vollständig in Besitz genommen. Es waren so ein paar Militärmissionen unten und so ein Kram, ja. Und auch viel Agentenkram, ja. Aber alles dann schon im Hitler seinen Kopf, ja. Ab Anfang 41 die Brücke über den Kaukasus. Anfang 41, wo der Befehl an die Abwehr kam, es wird einen Ostfeldzug geben. Seelebe wird abgeblasen und wir machen führen den Krieg gegen Gewinnung Russland. Von Gebieten im Osten, die wir brauchen. Öl, Getreide, alles, ja, also, ja. Und das ist aber dann schon Weihnachten 41 schon wieder der Gedanke, ein bisschen schwierig geworden mit dem
Moskau-Rückschlag. Ja.
Aber das Jahr drauf, als es für Hauptquartier selbst nach Vinica ging, da war ja schon wieder große
Vorwurf
und so. Ja. Aber das war schon nach meiner Berliner Zeit, ja, da war ich ja dann schon da drüben. Ja. Ich rede jetzt, als der Mann nach Teheran geschickt wurde, das war so ungefähr Januar, Februar 41.
Vor der russischen...
das war... Der ist ja noch über Russland nach...
Ist das legal? Also das heißt, der ist legal?
Der ist legal mit der Bahn über Russland nach Teheran gefahren. Ja, wieso? Da ist ja viele Leute
das weiß
mit
ich.
Der Bahn noch gefahren.
Es hat auch eine Expedition gegeben. Ich habe ein Buch über die Geschichte von Volkswagen. Und da sind Bilder drin, wo man zwei oder drei Volkswagen, die auch nach Teheran und vermutlich auch Kabul geschickt wurden, um mit irgendwelcher Aufgabe. Da geht die Geschichte, dass die dann Benzinkanister bei sich hatten. Und die sind dann im Grunde da durch die Engländer vermutlich oder Amerikaner in die Hände gefallen und haben dort aus etwas gelernt. Ich glaube das nicht, aber es könnte das sein, weil die Benzinkanister, ich habe Bilder aus dem Krieg, aus Anfang, na sag mal 43, da hatten die amerikanischen Flugzeuge schon Kanister. Irgendwie selbst produziert, weil ich Flugzeuge gesehen habe, wo deutsche Kanister oder der Type deutsche Kanister schon eingebaut waren. Oder
ja. Also jedenfalls dieser Dorn, und das sind jetzt die neuesten Nachrichten von dem Dr. Eisenhöhner, ja?
Ja.
Er schreibt mir voller Stolz eben, ja, dass er jetzt an eine Geschichte gekommen ist, eines deutschen Funkagenten, ja, in Teheran, namens Kuhn, ja, und so weiter und so weiter. Und da ich, hat es bei mir nicht geläutet, ja. Er hat sogar herausgefunden, ist sich nicht sicher, ob der Mann, er ist von der Abwehr hingeschickt worden. Irgendwo hat das der Herr Dr. Altenhöner gelesen, ja.